Dann brauchen wir nur die letzten Lieder anhören. Dann wird man sehen, da geht es um einen Gott, der uns annimmt. Wer das mal begriffen hat, der hat eigentlich den Schatz im Acker und der ist noch größer als diese süßen kleinen Schatztruhchen. Der hat den Schatz gefunden. Trotzdem möchte ich heute mal dahin zurückkehren. Es gibt tatsächlich doch eine Bedingung. Es gibt eine. Und ich fange an, ich nehme jetzt mal einen Schrifttext her von dem manche, ich hoffe, dass Sie ihn kennen, ein Schriftstück, das sehr geplagt wird. Es fängt an mit Vater unser im Himmel. Und dann kommen so die verschiedenen Punkte, die Jesus wichtig waren, in dieses sein Gebet hinein. Und wir erinnern uns alle an die Diskussion vor ein paar Jahren. Das geht ja eigentlich gar nicht für uns in Versuchung, weil die Bibel selber sagt, Gott führt nicht in Versuchung. Dahinter steht das aramäische Wort. Wenn man es ganz trocken übersetzen würde, führe uns durch so Situationen, die Versuchungen sind, ja? Oh, das ist schon mal der erste Punkt, der immer noch nicht bereinigt ist und wo wir sagen, es ist manchmal, also ich stolper jedes Mal, bei jedem Gottesdienst, wo Vater unser gebetet, stolper ich und habe gerade immer dann einen Schluck Beschwerden, ja? Und kann es nicht so ausdrucken. Aber es gibt noch eins. Und zwar etwas, was eigentlich unser Leben bis in alle Ewigkeit hin bestimmt und entscheidet. Wie heißt das Gebet? Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Beim einen mit der Versuchung war es ein schlechtes Verständnis des Aramäischen dahinter. Bei dem hier verstehe ich nicht, warum es nicht richtig übersetzt wurde. Denn im Griechischen steht unzweifelhaft da, wie wir vergeben haben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben. Nicht dieses lockere offen lassen, ja, wie wir vergeben, ja, schon klar, ich weiß, ich muss vergeben und so, sondern nein, das muss geschehen sein. Als ich das erste Mal so ein bisschen mit Bewusstsein mitbekam, da habe ich mir gedacht, sie haben alles in der Welt. Das ist ja fast lebensentscheidend, sowas. Was ist mit dieser Vergebung? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man in seinem Leben mal begriffen haben muss, warum Gott das so wichtig ist. Und wir gucken es uns jetzt mal, ich könnte den Text vorlesen, aber es ist besser, wenn man ihn mal vielleicht eingebettet in eine kleine Episode aus The Chosen viel dramatischer noch mitbekommt. Es beginnt sehr, sehr, ja, kann man sagen, dramaturgisch spannend mit einer Verhaftung durch einen Römer und dann sehen wir weiter.
Alpheus bei Hiram?
Ja?
Du bist 20 Tage über die Frist für die Quartalsabgabe. Dein Fall liegt den Behörden vor. Kannst du den Tribut sofort bezahlen?
Aber ich habe schon eine Verlängerung dafür
beantragt. Also nein, auf Anordnung von Quintus, dem Prätor von Kapernaum, nehme ich dich in Gewahrsam.
Entschuldigung, aber ich wusste nicht.
Umdrehen.
Das war mir nicht klar. Kann ich vielleicht 5 Tage Aufschub haben?
Alpheus, wer ist da?
Alles in Ordnung, Elisheva. Bitte, ich flehe dich an. Also nein, hilf.
Er ist nicht hier. Ich regel das, Lucius. Hier liegt ein Fehler vor.
Was meinst du? Du hast angeordnet, dass
ich... Das habe ich wohl, aber die Zahltage wurden anscheinend falsch berechnet. Ich werde das klären, danke.
Du? Du hast dich verrechnet?
Ich erhielt falsche Informationen. Und ich... Das wird korrigiert. Ja, ich kläre das. Am besten gehst du zum nächsten Haus und wir treffen uns in einer Stunde am Zollstand.
Das ist Matthäus, der Sohn, also von ihm, und die beiden haben ein Problem.
Es ist nicht klug, das jetzt zu diskutieren, aber wir haben nicht...
Es ist die Schande deiner Wahl. Und jetzt bist du tatsächlich mein Eintreiber.
Matthäus? Was tust du denn hier?
Dein Sohn ist unser Publikanus.
Oh, Matthäus, nein!
Er hat einen Soldaten hierher geschickt.
Tut mir leid, ihr solltet es nicht wissen. Ich wollte nicht hier, aber...
Du wolltest das machen. Die Römer haben dich nie dazu gezwungen. Du wolltest es. Du hast dich entschieden, dein Volk zu verraten.
Ich wollte eine sichere Zukunft.
Du sollst Adonai von ganzem Herzen vertrauen und dich nicht auf deinen
Verstand
verlassen.
Ich habe ihm vertraut. Nennt mir eine Sache, die Adonai für unser Volk getan hat. In den letzten 100 Jahren? 500?
Matthäus!
Ein Verräter und Gotteslästerer.
Nun, du schuldest der Regierung 2 Monate Tribut.
Ich begleiche es bis zum Ende der Woche.
Es sind 2 Zahlungen fällig. Ich hatte gehofft, Lucius bringt dich zur Vernunft. Ich werde dich nicht länger beschützen.
Ich brauche deinen Schutz nicht.
Dann hast du 24 Stunden aber.
Nenn mich nicht aber.
Alpheus, bitte.
Was?
Ellie, verhänge die Fenster. Leg deinen Schleier an. Wir werden 7 Tage Schiva halten. Ich habe keinen Sohn.
Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gepredigt, du sollst nicht töten. Wer aber mordet, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf einen anderen wütend ist, sollte vor ein Gericht gestellt werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück und geh. Versöhne dich mit deinen Mitmenschen. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht wegen eures Lebens. Was ihr essen oder trinken werdet, sorgt euch nicht um euren Körper und nicht um eure Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Nahrung? Und der Körper mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Denkt ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Macht euch keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken und was sollen wir anziehen? Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Und euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Aber zuerst setzt euch für Gottes Reich und seine Anliegen ein. Und dann wird Gott euch alles andere schenken. Also behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt.
Und, wie läuft es?
Denn mit dem Urteil, das du fällst,
die Predigt?
Du selbst gerichtet werden.
Die Worte sind dieselben wie geschrieben.
Das ist ein Maß, an das ihr
aber jetzt wollt. Spricht er sie aus.
Ja.
Also hört mich an. Denn das ist eine lange...
Also, Jesus macht keinen Hehl daraus, dass es um was ganz Zentrales geht. Es geht um die Vergebung und die Frage, die uns dann kommen muss, ist, warum ist der Punkt für Gott so wichtig? Warum? Der simple Grund ist, weil er uns kennt. Und nicht nur, sagen wir so, die Heidenbabys, die also ohne Gott durch die Gegend laufen, sondern auch die, die sogar in der Nachfolge Jesu stehen. Er kennt sie. Es ist seine Sorge, dass wir uns das Leben, das sowieso schwer genug ist, nicht noch schwerer machen. Das ist eine völlig andere Sichtweise auf jede Art von Gebot, die Gott uns gibt. Er sagt uns etwas, weil er unser Zusammenleben schützen will. Weil er nicht möchte, dass der Virus der Unversöhnlichkeit unser ganzes Leben infiziert. Und ich darf wirklich sagen, dass ich in meinem Leben einige Menschen kennengelernt habe, die über bestimmte Schuld und Versagen von ihren Geschwistern oder von den Eltern nicht hinweggekommen sind. Oder auch von Leuten, die ja von außen her in ihr Leben eingegriffen haben. Es braucht manchmal ein halbes Leben, bis man überhaupt auf den Trichter kommt, warum ich in bestimmten Situationen immer so reagiere und nicht anders. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Also ich war noch im Gymnasium, also als kleiner Pimp war das, vielleicht so mit 12, 13 Jahren. Und wir bekamen immer Milchtüten. Das war damals so an den Schulen üblich, damit die Kleinen nicht alle unterernährt sind oder so ähnlich. Jedenfalls war das unten, die Ausgabestelle ist unten im Keller und da war immer auch ein Lehrer in der Nähe, aber das habe ich nicht so mitgekriegt, sondern ich habe meine Tüte genommen und stapfe hinauf zu den anderen. In dem Moment reißt mich jemand die Treppe wieder runter und fängt an, mich zu verprügeln, dass ich nur noch Hilfe geschrien habe, aber es war keiner mehr da. Da hat einer geprügelt und geprügelt und geprügelt auf mich, und zwar, das war ein Lehrer. Und ich bin dann, mein ganzes Weltbild war kaputt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe meiner Mutter nichts erzählt, meinem Bruder nichts erzählt. Ich habe nur noch geschwiegen, tagelang habe ich nicht mehr mich irgendwo mitteilen können. Aber der Haken an der ganzen Geschichte, der Mann hatte einen Kopfschuss gehabt. Da, also alles verziehen. Der kam aus dem Krieg und irgendwann rasten dann so Dinge aus. Der hat wahrscheinlich gesagt, hebt da mal eine Tüte auf oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitgekriegt, aber das Prügel habe ich mitgekriegt. Gut. Mein Problem, Zeit meines Lebens seitdem war, ich konnte nicht mit Autoritäten umgehen. Egal wo, im Studium, dann auch im Orden später, ich konnte nicht mit Autoritäten umgehen. Und irgendwann ist mir einer mal draufgekommen und hat gesagt, hör mal, war da mal was? Und dann dämmerte es und ich stellte fest, ich musste wirklich von ganzem Herzen diesem Lehrer da mal endlich vergeben. Und als ich das ernsthaft angepackt habe, ging es tatsächlich aufwärts. Nicht von heute auf morgen, aber es verschwand eine Riesenlast aus meinem Herzen, die einfach drin war. Das war ein Grundmisstrauen gegenüber irgendjemandem. Egal wie. So, und Nur ein kleines Beispiel für die Art und Weise, wie Unversöhnlichkeit nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern ganz tiefe Spuren hinterlässt. Im Christentum noch katastrophaler. Das ist eine tragische Spur, die durch die ganze Kirchengeschichte läuft, von Unversöhntheit, von Spaltung, von Verfolgung. Der eine glaubt die Sache von der Bibel mehr und der andere die, und schon ist das ein Grund, ihn als, ja, geh doch weg mit dem, das ist ja unmöglich, wie der denkt, dass es mit Gott geht. Eine Spur, eine tragische Spur durch die Geschichte. Und nicht nur des Christentums. Man muss ja nur mal an die 3300 evangelische Gemeinden denken, also Gemeindeformationen, ja, die alle sagen, mir haben's. Ich glaub mir hin's. Ja. Über 3000. Nicht? War immer wieder, und auch diese Gemeinde hat ein bisschen Geschichtserfahrung in der Richtung hinter sich, es kommt immer wieder zu Spaltungen. Man respektiert das nicht so, wie der da so predigt und so, oder dies oder jenes und das. Wir finden immer Gründe, einen anderen Menschen abzulehnen. Immer. Weil wir ein gutes Gefühl haben, weil ich beurteile jemanden. Also bin ich auf jeden Fall besser. Ich hab's, der hat's nicht. Oder sie. Eine Spielart menschlichen Daseins, die Gott zutiefst zuwider ist. Allein die, in jeder Unversöhnlichkeit steckt eine große Portion Überheblichkeit. Ich? Ja, bei mir stimmt's. Bei den anderen? Bei dem? Oder dem er was angetan hat? Oder dem ich mal ganz quer von der Seite angesprochen hat? Der unmöglich ist? Der? Nö. Und das ist etwas, es zerstört das, was Gott sich eigentlich für uns Menschen gedacht hat. Er liebt uns, er vergibt uns. Alle diese Dinge, die wir immer aufgeführt haben, Gott sozusagen in die Schuhe geschoben haben, dass er recht und dies, jenes. Und wir haben ja alttestamentliche Texte gesungen, wo das auch dein Zorn wird nicht ewig, ja. Ja, das ist alttestamentlich. Man hat sie ja nicht anders denken können, nicht? Mein Vater, der war zornig wie noch was auf mich, und seitdem bin ich so ein geknicktes Wesen. Der Zusammenhang zwischen dem, dass wir nicht bereit sind, wirklich Erbarmen zu zeigen, dieser Zusammenhang ist für viele Christen nicht präsent. Es gibt mir vor ein paar Tagen ist mir ein toller Satz begegnet, den möchte ich noch ein bisschen deutlicher machen. Vergebung braucht einen ganz tiefen Willen zur Barmherzigkeit. Ich will um alles in der Welt barmherzig sein, so wie mein Vater im Himmel mit mir barmherzig ist. Das ist etwas, was Jesus unfassbar gesagt hat. Ich kann es mal kurz vorlesen. Also gut, die ganze Stelle ist zu schade, aber und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich weiß nicht, ob einer unter uns schon mal über diesen Satz gestolpert ist. Hey, das ist doch die Sache mit der Bibel, die irgendwo nicht ganz realistisch ist. Das ist die Quintessenz, also der Schluss von einer Passage, die zeigen soll, wie wir zu leben haben. Dass wir von Freundlichkeit angefangen, mit der Bereitschaft, Menschen nachsichtig umzugehen, von dem angefangen sind wir, jetzt kommt der Satz dann, den ich bringen wollte, die Gegner, die wir haben, die wir hatten, die in unserem Leben mal aufgetreten sind, sollten wir mit barmherzigen Augen ansehen und dann den Gedanken nachgehen, warum er das eine oder das andere getan oder gesagt hat. Und der Satz stammt von einem russischen Schriftsteller, Michael Lermontow. Wir vergeben fast immer, wenn wir verstehen. Wir vergeben fast immer. Also wenn ich mit Erbarmen einen Menschen versuche nachzugehen, sag mal, warum ist der immer so und nicht so, wie ich ihn gerne hätte? Warum ist der so? Wenn ich mit Erbarmen ihn anschaue, dann fallen mir vielleicht plötzlich einige seiner Lebensumstände ein. Erbarmen. Und dann beginnt vielleicht ein Verstehen. Und der Stachel, so dieser giftige Virus in unserem Leben von innerer Verurteilung und Ablehnung eines Menschen, weil er mir ja in irgendeiner Weise vielleicht Schaden sogar zugefügt hat, verschwindet, wenn ich verstehe, was bei ihm gewesen ist. Mir fällt es unheimlich schwer beim Autofahren. Wenn ich dann so, ich fahre da so rein, es gibt bei uns immer so eine Strecke, wo dann sich die Spuren verengen und dann zischt vor dir noch einer rein. Und wenn ich alleine bin, sage ich manchmal was. Ansonsten denke ich es mir und dann hinterher merke ich sofort, warum? Was weißt du denn von dem? Der muss vielleicht ganz schnell nach Hause, weil er versprochen hat zu kochen und er hat es nicht bis dahin nicht oder hat es vergessen oder sonst was. Was weiß ich denn davon? Ich weiß es nicht. Und schon, das wäre jetzt diese Lösung von Barmherzigkeit zum Verstehen und dann kann ich ihn fahren lassen. Da muss ich nicht den ganzen Tag noch mit Grummel im Bauch rumlaufen und über diese Situation nachdenken, sagen, es gibt so viele Idioten auf der Straße, das gibt's ja nicht, außer mir natürlich. Also was will Jesus verhindern? Er will verhindern, dass wir die Härte, die wir brauchen, um zu vergeben, dass wir die kultivieren. Manchmal wächst daraus leider auch eine Art Hass einer bestimmten Menschen oder einer bestimmten Menschengruppe gegenüber. Es wächst eine Verurteilung. Viel schlimmer als das eigentliche Ereignis. Viel schlimmer. Und das kriegst du aus deinem Kopf nicht raus. Und Jesus will unserer Seele Luft verschaffen. Hey, lass los. Wenn du ganz große Schwierigkeiten hast, drück ihn doch Jesus in die Arme. Er weiß, wie er mit dem umgeht. Im Alten Testament steht schon, meine ist die Rache, vergiss es. Und wie oft haben wir schon wir würden es nicht Rache nennen, aber ich könnte ihm schon mal ans Schienbein treten. Oder der. Also das war ja schon. Ja, also wer unbarmherzig ist, hat eine ganz eigenartige Sicht von sich selbst, weil er gar nicht merkt, wie sehr er von Barmherzigkeit selber abhängig ist. Das ist etwas, was Jesus uns beibringen möchte. Hey, Du bist genauso von der Liebe und dem Erbarmen Gottes abhängig wie der, den du bekämpfst. Aber ich bin doch sowas von pflegeleicht und anständig. Das möchte er durcheinander auseinanderfieseln. Es gibt aber trotzdem eine Überwindung. Zu sagen, nein, diesem Menschen gegenüber muss ich erst noch einen ganzen langen Weg gehen der Barmherzigkeit oder so. Das kann in bestimmten Fällen, nehmen wir nur mal zum Beispiel Missbrauch oder so, kann in bestimmten Fällen unglaublich schwer sein. Ich wurde immer eingeladen, das war ein großer Gebetskreis von einer Stadt, und dann war ich dabei, hatte mein Sermon da gehalten, und dann ich musste weg, weil ich noch blöderweise einen Termin hatte. Und während ich mich jetzt fertig machte und rausgehen wollte, fing eine Frau an zu wimmern, zu schreien, ziemlich laut: Ich kann ihn nicht vergeben. Ich kann ihn nicht vergeben. Ich kann ihm nicht vergeben. Das hörte gar nicht auf. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht nochmal ein Thema anfangen. Ich muss gehen. Und dann bin ich zu dem Pastor, der dabei war, bin ich hingegangen und so: Sag ihr bitte nur eines. Sie hat einen Sprachfehler. Sie verwechselt da zwei Worte. Ich kann nicht oder ich will nicht. Das ist, weil das Einzige ist, was uns wirklich auf die Ebene der Gottes stellt, an Vollkommenheit, ist das Einzige, was wir auch wollen können. Das ist keine Unmöglichkeit, psychologisch gesehen ja. Davon leben ja auch unsere Psychologen zum Teil, weil manche diesen Kloß, den sie in sich drin haben, nicht hergeben wollen. Schatz meiner eigenen Verletzungen, da sitze ich drauf. Da soll mal einer kommen. Schatz meiner Verletzungen. Das gibt mir das Recht, mit anderen umzugehen, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Aber da bin ich ja im Recht. Gott möchte, dass es uns klar ist, diese Vergebung ist fast der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Wenn ich vergebe, dann kommt mit einem Mal sowas rein wie, wir haben es ja auch schon gesungen, sowas wie Frieden. Ich habe einen Frieden. Meine Güte, ich habe diesen Menschen, der mir so viel zu schaffen gemacht hat oder so, ich rede jetzt mal allgemein, den habe ich losgelassen. Wenn es möglich war, ihm eine Vergebung geben. Und es kommt noch was dazu. Bitte um alles in der Welt. Das ist kein, ich vergebe dir jetzt. Und dann ist es weg. So sind wir nicht gebaut. Jedes Mal, aber wir können eines machen. Jedes Mal, wenn es in uns wieder aufsteigt, da gibt es so viele kleine Dinge, die einen daran erinnern. An das oder an jenes. Wenn das wieder in uns aufsteigt, sagen: Stopp. Im Namen Jesu, ich habe vergeben. Basta. Schlusse. Nicht nochmal. Und wenn es x-mal der Fall ist, ich möchte mit einer kleinen Geschichte, um es deutlicher zu machen, dass wir ja mit der Vergangenheit nichts anfangen können, aber die Zukunft können wir gestalten. Und wenn wir in der Zukunft unsere Schatten, die vielleicht auch durch Schuld anderer Menschen auf unser Leben geworfen wurden, wenn wir diese Schatten zurücklegen können, sagen können: Stopp, nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich will vergeben. Ich will vergeben mit der Kraft Gottes zusammen. Da gibt es also eine ganz nette Geschichte, die möchte ich Ihnen erzählen. Es sind also zwei Missionare, also in dem Fall sind es Mönche, Und die sind auf dem Weg zu einem neuen Missionsplatz und sie kommen dann durch ein Dorf, noch in China, und die Straßen sind nicht befestigt. Die Straßen sind eine mittelprächtige Schlammschicht. Und da steht auf der einen Straßenseite steht eine süße junge Dame und zieht ihren Kimono, ne, heißt das Ding, hoch und guckt die Schlammflut an. Und wie soll denn darüber gehen? Und da geht der eine von den beiden hin, darf ich, nimmt sie hoch. Für einen Mönch mit brauner Kleidung macht das sowieso nichts. Und bringt sie auf die andere Straßenseite. Setzt sie dort wieder ab. Tschüss, kommt wieder zurück. Sein Kollege sagt nichts. Das Gespräch zwischen denen und den ganzen Tag noch unterwegs ist praktisch aus. Und er merkt ganz genau, der hat jetzt irgendwas, ich weiß nur nicht was. Ja? Läuft neben ihm her und kurz bevor sie bei der nächsten Station ankommen und dann der Abend naht, da fährt ihn sein Kollege an. Sag mal, bist du eigentlich verrückt? Du weißt doch ganz genau, dass wir nicht so mit Frauen umgehen dürfen, schon gar nicht anfassen und dann nach Hause tun. Und macht ihn zur Sau und ich weiß nicht, ob ich das melden soll und überhaupt. Und dann sagt der andere nur, ach, weißt du was? Ich habe sie nur über die Straße getragen. Du hast sie den ganzen Tag mit dir mitgeschleppt. Ja? Diese Wut, diese Enttäuschung und das über seinen Bruder, der plötzlich was getan hat, was in seinen Augen jetzt Schuld war. Also von daher, denken Sie an die beiden, nichts mehr mit sich mitschleppen, weil es in irgendeiner Weise an negativen Gedanken da ist. Man muss es nicht immer jedermanden sagen. Manchmal ist das dann so eine blöde Geschichte, wenn man nach Hause kommt, sagt, ja, ich, das, was du gestern da so gesagt hast, so, ich verzeih dir nochmal. Also in der Ehe die Katastrophe, wenn es da so ein Gefälle gibt. Ja, ich bin ja der Gutmütige, ich verzeihe dir. Nein, Blödsinn. Das ist keine Vergebung. Vergebung ist eine kapitale Geschichte. Die kann man nicht einfach so von oben runter. Das ist Degradierung des anderen. Das ist kein ihn wertschätzen, ihn ernst nehmen. Nichts von dem ist drin. Sondern dieses, ja, ich verzeihe dir. So etwas gibt es ja auch. Bevor man sowas macht, soll man es lieber bleiben lassen. Dann lieber versuchen, im Inneren langsam Barmherzigkeit aufzubauen, dann verstehen. Und dann gibt es die Vergebung. In mir, auch anderen gegenüber. Und das, also deswegen ist das ein Kapitel, das nicht ganz ohne ist. Und wenn wir nochmal irgendwann mal mit der Bergpredigt zu tun haben, wir sehen, wie Jesus darum gekämpft hat, dass wir ein gutes Leben führen. Wir brauchen diese ganzen Lasten nicht. Wir haben gesungen, du nimmst mir meine Lasten. Ja, aber ich muss da einen Teil für tun. Ich muss es einfach tun. Ich muss mir diese Lasten bewusst sein und sie wegschieben. Ja, hier steht noch einiges drauf. Reicht schon. Wichtig ist mir, dass das, was wir an Beglückung haben durch unser Wissen, dass wir bedingungslos von Gott geliebt sind, dass es auch einen klaren klaren Auftrag hat. Die Barmherzigkeit, mit der Gott uns umgibt, durchträgt, verzeiht, unsere Sünden, wieder gesungen, in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Diese Barmherzigkeit wünscht sich, ersehnt sich Gott für jeden von uns. Das will er mit für seine geliebten Kinder. Was denn sonst? Statt mit Kruscht im Kopf und im Herzen durch die Gegend zu laufen, ich habe den Frieden. Ich kann leben, ich kann schnaufen und ich kann den Menschen begegnen mit aller Freundlichkeit. Okay. Jesus, wir danken dir, dass du kein Blatt vor den Mund genommen hast. Dass du den Leuten damals schon zugemutet hast, zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Und wir haben noch nicht über Feindesliebe gesprochen, aber wir haben auch manchmal Gegner in unserem Leben. Und deswegen, bitte stärke in uns den Willen, dir nachzufolgen. Es geht nicht nur um uns und unser Wohlbefinden, es geht auch um die Freude, die wir dir damit machen. Amen.